In Moskau wurde ein hochrangiger russischer General bei einem Anschlag schwer verletzt. Wladimir Alexejew, stellvertretender Chef des Militärgeheimdienstes GRU, wurde in seinem Wohnhaus angeschossen und erlitt dabei mindestens 3 Schussverletzungen. Der Täter ist auf der Flucht und die Ermittlungen laufen. Augenzeugenberichten zufolge verlor Alexejew viel Blut und befand sich in einem kritischen Zustand. Der Anschlag ereignete sich am frühen Morgen, als Alexejew sein Haus verließ und auf sein Dienstfahrzeug wartete. Russische Behörden haben ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Außenminister Sergei Lavrov hat bereits die Ukraine für den Anschlag verantwortlich gemacht. Alexejew, der in der heutigen Ukraine geboren wurde, hat seine gesamte militärische Karriere in Russland absolviert und gilt als einflussreicher Strippenzieher im Sicherheitsapparat. Er war unter anderem für Geheimdienstoperationen im Syrienkrieg und für die Organisation von Freiwilligenbataillonen im Ukraine-Krieg zuständig. Die indirekten Gespräche zwischen den USA und dem Iran, die in Oman stattfanden, sind abgeschlossen. Die Verhandlungen, die unter der Vermittlung Omans in dessen Hauptstadt Maskat geführt wurden, dienten dazu, die Bedingungen für die Wiederaufnahme diplomatischer und technischer Verhandlungen zu schaffen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, dass beide Seiten ihre Standpunkte dargelegt hätten und die Verhandler nun in ihre jeweiligen Länder zurückkehren würden, um die Gespräche fortzusetzen. Für die Vereinigten Staaten nahmen der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, an den Gesprächen teil. Parallel zu diesen diplomatischen Bemühungen hat die Regierung von Präsident Trump neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. An der Wall Street hat der Dow Jones Aktienindex am Freitag erstmals die Marke von 50.000 Punkten überschritten. Dies markiert einen historischen Höchststand für den Index. Nach einem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien kehrte die Risikobereitschaft an die US-Börsen zurück, was diesen Anstieg begünstigte. Der Dow Jones Industrial Average, der als bekanntestes Börsenbarometer der USA gilt, umfasst heute die 30 bedeutendsten, marktführenden Unternehmen der amerikanischen Börse. Frankreich und Kanada haben diplomatische Vertretungen in Grönland eröffnet. Frankreich ist damit das einzige EU-Land mit einem Generalkonsulat auf der Arktisinsel. Diese Eröffnungen werden als politisches Signal gewertet, insbesondere im Kontext früherer Drohungen der USA unter Donald Trump, Grönland zu annektieren. Kanada unterhält bereits eine bedeutende kommerzielle Präsenz in Grönland. Die Europäische Union plant unterdessen ihr 20. Sanktionspaket gegen Russland. Dieses Paket zielt insbesondere auf russische Ölexporte und den Bankensektor ab. Geplant sind unter anderem Verbote für maritime Dienstleistungen, die den Transport von russischem Rohöl per Schiff ermöglichen, sowie Strafmaßnahmen gegen weitere russische Banken. Zuvor hatte die EU bereits Einfuhrverbote für Erdöl und Kohle aus Russland sowie Export- und Investitionsverbote verhängt. In Pakistan hat sich am Freitag während des Gebets ein verheerender Anschlag auf eine Moschee ereignet. Bei der Explosion in Islamabad kamen mindestens 31 Menschen ums Leben, fast 170 weitere wurden verletzt. Die Polizei geht von einem Selbstmordattentat aus. Der Islamische Staat hat sich zu der Tat bekannt. Der Anschlag ereignete sich in einem schiitischen Gemeindehaus, wo sich zum Zeitpunkt der Explosion schätzungsweise 600 bis 700 Gläubige befanden. Augenzeugen berichten, dass der Angreifer zunächst das Feuer auf die Anwesenden eröffnete und sich anschließend in die Luft sprengte. Die Gewalt in Pakistan hat in den letzten Monaten zugenommen, wobei der jüngste Anschlag als der schwerste in Islamabad seit über 10 Jahren gilt. Parallel dazu wurden in Italien die Olympischen Winterspiele 2026 feierlich eröffnet. Die Eröffnungszeremonie fand am 6. Februar im Olympiastadion Mailand statt und wurde von einer Show unter dem Motto Harmonie begleitet, die die Schönheit und Kunst Italiens zelebrierte. Weltstars aus Klassik und Sport, darunter Mariah Carey und Valentino Rossi, traten auf. Die Spiele sind geografisch die am weitesten verteilten Winterspiele und erstrecken sich über 7 Orte in Norditalien. Die Eröffnungsfeier selbst war auf 4 Orte verteilt, mit parallelen Veranstaltungen in Mailand, Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno. Eine seltene Fußskizze des Renaissance-Künstlers Michelangelo wurde für umgerechnet 23 Millionen Euro versteigert. Die Zeichnung in roter Kreide, die eine Studie für den rechten Fuß der libyschen Sibylle in der Sixtinischen Kapelle darstellt, erzielte bei einer Auktion in New York einen neuen Rekordpreis für ein Werk Michelangelos. Nach einem 45-minütigen Bieterwettstreit lag der Endpreis bei 27,2 Millionen US-Dollar, fast das 20-fache des ursprünglichen Schätzpreises. Der Käufer der Skizze wurde nicht bekannt gegeben. In Italien hat die Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein neues Sicherheitspaket verabschiedet, das der Polizei erweiterte Befugnisse einräumt. Dies geschieht im Nachgang von Ausschreitungen bei Demonstrationen, bei denen über 100 Sicherheitskräfte verletzt wurden. Die neuen Maßnahmen sehen unter anderem vor, dass die Polizei Personen, von denen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung ausgeht, bis zu 12 Stunden in Gewahrsam nehmen kann. Zudem wird der rechtliche Schutz für Einsatzkräfte ausgeweitet. Kritiker aus der Opposition bezeichnen die Maßnahmen als repressiv und als Verletzung des Demonstrationsrechts. Die Regierung verteidigt das Paket als notwendig zur Bekämpfung von Jugendgewalt und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Der Flugbetrieb am Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER, konnte nach einer witterungsbedingten Unterbrechung durch Blitzeis wieder aufgenommen werden. Bereits am Donnerstagabend waren Starts und Landungen aufgrund des Eisregens nicht mehr möglich gewesen. Am Freitagmittag hob gegen 13 Uhr die erste Maschine in Richtung Amsterdam ab. Dennoch müssen Passagiere weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen rechnen, da der Betrieb nur langsam und eingeschränkt hochgefahren wird. Die Flugzeugentreisung dauert deutlich länger als üblich, was die Kapazitäten einschränkt. Bis zum späten Nachmittag wurden rund die Hälfte der geplanten Starts und Landungen gestrichen. Im Jemen wurde eine neue Regierung gebildet. Shaikh Mohsin al-Zindani wurde zum Premierminister ernannt. Zuvor war er Außenminister des Landes. Die Ernennung erfolgte nach der Annahme des Rücktritts des bisherigen Premierministers Salem bin Breik durch den präsidialen Führungsrat. Al-Zindani wurde mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragt. Diese Personalentscheidung fällt in eine Zeit erhöhter Spannungen im Jemen. Der Schauspieler Timothy Busfield wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft von New Mexico hat Anklage gegen den 68-Jährigen erhoben, der sich vehement gegen die Vorwürfe wehrt und seine Unschuld beteuert. Busfield wurde im Januar festgenommen, nachdem sich 11-jährige Zwillinge gemeldet hatten, die ihn des sexuellen Missbrauchs beschuldigen. Ein neuer Vorwurf besagt, dass Busfield vor Jahren auch eine damals 16-Jährige missbraucht haben soll. Er wurde zwischenzeitlich aus der Untersuchungshaft entlassen und kommt bis zum Prozessbeginn auf freien Fuß. Die Europäische Kommission geht derweil gegen den Mutterkonzern von TikTok vor. Nach vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung verstößt die Online-Plattform TikTok gegen europäisches Recht. Konkret geht es um suchtfördernde Mechanismen wie stark personalisierte Empfehlungen und das ununterbrochene automatische Abspielen von Videos, die eine Gefahr für die psychische Gesundheit, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, darstellen könnten. Die EU-Kommission hat das bereits eingeleitete Verfahren gegen TikTok weiter vorangetrieben und droht dem Unternehmen mit einer hohen Strafe, die bis zu 6% des jährlichen Konzernumsatzes betragen könnte. TikTok hat die vorläufigen Ergebnisse als falsch und haltlos zurückgewiesen und kündigte an, die Ergebnisse anzufechten. Die EU-Kommission untersucht derzeit auch andere große Online-Plattformen. Der Stahlkonzern Salzgitter AG steht kurz vor der Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Nach intensiven Verhandlungen wurde eine Einigung erzielt, die vorsieht, dass Salzgitter ab Juni kommenden Jahres das Duisburger Stahlwerk allein weiterführen wird. Diese Übernahme ist Teil eines größeren Transformationsprozesses hin zur CO2-armen Stahlerzeugung im Salzgitter-Konzern, allerdings in verkleinertem Umfang. Die genauen finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Übernahme steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung relevanter Gremien beider Unternehmen sowie eines positiven Fortführungsgutachtens für Salzgitter. Auch der dritte Eigentümer, die französische Valourec SA, muss dem Verkauf seiner Anteile zustimmen. In einem anderen Sektor sorgt der Automobilkonzern Stellantis für Schlagzeilen. Angesichts einer schwachen Nachfrage nach Elektroautos sieht sich das Unternehmen gezwungen, eine massive Abschreibung von rund 22 Milliarden Euro vorzunehmen. Diese Abschreibung resultiert aus der Drosselung von Entwicklungsplänen für Elektroautos, insbesondere für den US-Markt, wo sich die politischen Rahmenbedingungen und die Nachfrage verändert haben. Stellantis-Chef Antonio Filosa erklärte, dass das Unternehmen die Überinvestitionen in Projekte für batterieelektrische Fahrzeuge korrigieren müsse, um das Produktportfolio an die Marktnachfrage anzupassen. Die Aktionäre werden in diesem Jahr keine Dividende erhalten. Die Nachricht führte zu einem erheblichen Kursverlust der Stellantis-Aktie. Die Europäische Kommission hat Spanien und Portugal nach schweren Unwettern Hilfen zugesagt. Das Sturmtief Leonardo brachte in beiden Ländern starke Regenfälle und Sturmböen, die zu Überschwemmungen und erheblichen Schäden führten. In Portugal kam ein Mensch ums Leben, und in Andalusien, Spanien, mussten tausende Menschen evakuiert werden. Die Böden waren bereits gesättigt und die Stauseen voll, was die Situation verschärfte. In den Vereinigten Staaten hat ein von Präsident Trump veröffentlichtes Video, das die Obamas als Affen darstellt, parteiübergreifend scharfe Kritik ausgelöst. Mehrere Republikaner, darunter Senator Tim Scott, verurteilten das Video als rassistisch und abscheulich. Die Bürgerrechtsorganisation NAC bezeichnete den Clip als eine Erinnerung daran, wie Trump und seine Anhänger Menschen wirklich sehen. Das Video wurde inzwischen von Trumps Plattform Truth Social entfernt. Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten gab heute die Verhaftung eines Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das US-Konsulat in Benghazi im Jahr 2012 bekannt. Die Verhaftung erfolgte nach einer langen Ermittlungsdauer und schließt eine Lücke in der Strafverfolgung dieses tragischen Ereignisses, bei dem 4 Amerikaner ums Leben kamen. In anderen Nachrichten hat die Ukraine ihre Abwehrmaßnahmen gegen russische Drohnenangriffe verstärkt. Berichten zufolge hat die Ukraine auch das russische Starlink-System abgeschaltet, was die russischen Streitkräfte erheblich beeinträchtigt. Diese Maßnahme, die durch technische Anpassungen von SpaceX erfolgte, hat dazu geführt, dass russische Drohnen und Kommunikationssysteme an der Front nicht mehr funktionsfähig sind. Die ukrainischen Streitkräfte setzen ihrerseits verstärkt auf eigene Drohnentechnologie und Abwehrsysteme, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Mexiko hat Kuba weitere humanitäre Hilfe zugesagt. Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigte an, dass in dieser Woche Lebensmittel und andere Produkte auf die Karibikinsel geliefert werden sollen. Diese Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund von Drohungen der USA mit Zöllen auf Länder, die Kuba mit Öl beliefern. Mexiko, das selbst ein wichtiger Öllieferant für Kuba ist, arbeitet gleichzeitig auf diplomatischem Wege an einer Lösung bezüglich der Ölversorgung. Sheinbaum betonte, dass die Vorbereitungen für den Versand der Hilfsgüter bereits laufen. Kuba befindet sich derzeit in einer schweren Wirtschaftskrise, die zu Engpässen bei Lebensmitteln und Treibstoff führt. Die Beziehungen zwischen Mexiko und Kuba sind historisch eng, auch wenn es in der Vergangenheit Spannungen gab. Mexiko hat sich zudem bereit erklärt, eine vermittelnde Rolle zwischen Kuba und den USA einzunehmen, sofern beide Seiten zustimmen. Der Dow Jones hat die Handelswoche mit einem bemerkenswerten Abschluss beendet, nachdem er zuvor Kursverluste verzeichnet hatte. Am Freitag kehrte die Risikobereitschaft an den US-Börsen kräftig zurück, was zu einer positiven Entwicklung des Index führte. Zuvor hatten Kursrückgänge bei Technologieaktien, ausgelöst durch die Unsicherheit über mögliche Verlierer im Bereich der künstlichen Intelligenz, für Unruhe gesorgt. Trotz dieser Schwankungen konnte der Dow Jones die Marke von 50.000 Punkten überschreiten, was als positives Zeichen für die Risikobereitschaft der Anleger gewertet wird. Der Dow Jones Industrial Average, oft einfach als Dow Jones bezeichnet, ist einer der ältesten und bekanntesten Aktienindizes der USA. Er umfasst die 30 größten US-Unternehmen und wurde erstmals 1896 veröffentlicht. Die wichtige Bahnstrecke zwischen Köln und Hagen ist seit dem 6. Februar für 5 Monate gesperrt. Diese Generalsanierung betrifft sowohl den Fernverkehr als auch Regionalzüge. Reisende müssen mit erheblichen Umleitungen und längeren Fahrzeiten rechnen. Im Fernverkehr werden Eis- und IC-Verbindungen umgeleitet, während Regionalzüge durch Ersatzbusse ersetzt werden. Die Deutsche Bahn erneuert auf dem rund 65 Kilometer langen Abschnitt Gleise, Weichen und Oberleitungen und modernisiert Bahnhöfe, um die Strecke langfristig leistungsfähiger und zuverlässiger zu machen. Die Bauarbeiten sollen bis zum 10. Juli 2026 andauern. Die Aktien von großen Technologieunternehmen haben in der vergangenen Woche einen erheblichen Wertverlust von rund einer Billion Dollar erlitten. Dieser massive Einbruch betrifft insbesondere Softwarewerte, die innerhalb von nur 7 Tagen einen Marktwertverlust von etwa einer Billion US-Dollar hinnehmen mussten. Ursächlich für diese Turbulenzen sind die hohen Investitionen der sogenannten Big Tech-Unternehmen in künstliche Intelligenz. Allein Amazon, Microsoft und Alphabet haben seit der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen rund 900 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt, und mit Meta zusammen beläuft sich der Verlust auf über eine Billion Dollar. Die Sorge der Anleger gilt dabei der Frage, ob diese immensen Ausgaben für KI tatsächlich zu entsprechenden Umsatz- und Gewinnsteigerungen führen werden. Die These, dass künstliche Intelligenz klassische Software verdrängen könnte, hat zu einer branchenweiten Verkaufswelle geführt, die als SaaS-Apokalypse bezeichnet wird. Viele etablierte Softwareunternehmen wie ServiceNow, Oracle, Palantir, Adobe und Salesforce verzeichnen deutliche Kursverluste, obwohl ihre operativen Kennzahlen oft stabil oder wachstumsstark sind. Auch der Chipsektor bleibt von diesem Ausverkauf nicht verschont, mit erheblichen Verlusten bei Herstellern wie AMD und Qualcomm. Die Marktreaktion spiegelt eine grundlegende Unsicherheit über die Auswirkungen generativer KI auf etablierte Geschäftsmodelle wider. Venezuela öffnet seinen Ölsektor für ausländische Investoren, was neue Chancen bieten könnte. Das venezolanische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das den Ölsektor für Privatisierungen öffnet und ausländische Investitionen zulässt. Diese Reform lockert Beschränkungen, die seit Jahrzehnten galten und die Beteiligung ausländischer Unternehmen stark einschränkten. Bislang waren nur Joint Ventures mit dem staatlichen Ölkonzern Privat erlaubt, bei denen Privat stets die Mehrheit behielt. Mit dem neuen Gesetz können private Unternehmen nun eigenständig Öl erschließen, fördern und verkaufen, ohne auf ein Joint Venture angewiesen zu sein. Dieser Schritt wird als historischer Sprung bezeichnet. Parallel zur Verabschiedung des Gesetzes haben die USA ihre Sanktionen gegen Venezuelas Ölsektor gelockert. Das US-Finanzministerium hat eine allgemeine Genehmigung für Geschäfte mit der venezolanischen Regierung und Privat erteilt, die für den Verkauf, Transport und die Raffinierung von venezolanischem Öl notwendig sind. Dies weicht von der früheren Praxis ab, nur Einzelfallgenehmigungen zu erteilen. Unternehmen wie Chevron, die Venezuela nie verlassen haben, könnten von dieser Öffnung besonders profitieren. Die US-Regierung spricht von einem Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie mit Unterstützung der Vereinigten Staaten. Die Entscheidung, den Ölsektor zu öffnen, ist nicht aus freien Stücken erfolgt, sondern unter dem Druck der Umstände. Die Reform könnte das Land zu einem Spielplatz für internationale Konzerne und Glücksritter machen. Die USA hatten im Jahr 2019 Sanktionen gegen Venezuela verhängt, doch nach der Absetzung von Präsident Nicolas Maduro setzt die venezolanische Führung auf eine Annäherung mit Washington. Die Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez hat angekündigt, dass eingefrorene venezolanische Vermögenswerte freigegeben werden sollen, um medizinische Ausrüstung zu erwerben. Der CDU-Politiker Christoph Ahlhaus gerät selbst in die Kritik, nachdem er die Mittelstandsbeauftragte Gitta Connemann öffentlich in Frage gestellt hatte. Ahlhaus, der Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft ist, hatte in einem Schreiben an Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert, die Besetzung Connemanns mit dem Amt kritisch zu hinterfragen. Er äußerte, dass der deutsche Mittelstand weder ein Mindestmaß an Vertrauen noch eine Kompetenzvermutung gegenüber Gitta Connemann habe. Diese Äußerungen Connemanns zur sogenannten Lifestyle-Teilzeit hatten zuvor bereits für Empörung gesorgt. Ahlhaus forderte eine Entlassung Connemanns. Daraufhin haben sich 15 Wirtschaftsverbände hinter Gitta Connemann gestellt und äußerten in einem Schreiben an Ahlhaus ihre Verwunderung über die Kritik. Sie wiesen Rücktrittsforderungen ausdrücklich zurück und betonten, dass sie die Arbeit von Connemann sehr schätzen. Die Verbändeallianz erklärte zudem, dass der BVMW mit seinem Schreiben nicht für den deutschen Mittelstand spreche. Sie halten die Kritik an der Person der Mittelstandsbeauftragten für falsch und nicht zielführend. Gitta Kunnemann ist seit Mai 2025 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und seit Dezember 2021 Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Christoph Ahlhaus war von August 2010 bis März 2011 erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Schweiz importiert so viel Öl aus den USA wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr wurden 1,5 Millionen Tonnen Erdöl aus den Vereinigten Staaten in die Schweiz geliefert, was einer Steigerung von 8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies stellt einen neuen Rekord dar. Das aus den USA importierte Öl hat einen Wert von 691 Millionen Franken. Dieses Erdöl wird in der einzigen Raffinerie der Schweiz in Cressier im Kanton Neuenburg verarbeitet und dient der Herstellung von Benzin, Heizöl und Diesel. Viele Schweizer Autos fahren somit mit Energie aus den USA, ohne dass sich die Konsumenten dessen bewusst sind. Bis vor etwa 10 Jahren waren solche Lieferungen in die Schweiz noch verboten. Nach der Ölkrise in den 1970er Jahren gab es in den USA ein Gesetz, das den Export von Öl ins Ausland untersagte, um die eigene Versorgung sicherzustellen. Durch neue Produktionsmethoden wie das Fracking konnten die US-Firmen die Förderung jedoch massiv steigern, was zur Aufhebung des Exportverbots im Jahr 2015 führte. Seit 3 Jahren sind die USA nun der wichtigste Öllieferant für die Schweiz. Zuvor, im Jahr 2022, kamen je etwa 45% des Rohöls aus den USA und Nigeria. Das Öl aus den USA ist qualitativ hochwertig und vergleichbar mit Öl aus Afrika. Es hat in Europa und auch in der Schweiz dazu beigetragen, dass Öl aus anderen Ländern wie Algerien und Libyen verdrängt wurde. Die Inflationsrate im Euroraum ist im Januar auf 1,7% gesunken. Dies ist der niedrigste Stand seit September 2024. Als Hauptgrund für diesen Rückgang werden niedrigere Energiepreise genannt, die um 4,1% fielen. Die Kerninflation, die Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, verringerte sich ebenfalls leicht auf 2,2%. Während die Preise für Dienstleistungen weniger stark stiegen, verteuerten sich unverarbeitete Lebensmittel um 4,4%. Die Europäische Zentralbank wird angesichts dieser Entwicklung voraussichtlich keine Änderungen an ihrem geldpolitischen Kurs vornehmen. Der starke Euro wird zudem als ein Faktor gesehen, der die Inflation weiter dämpfen könnte. Die deutsche Wirtschaft zeigt Anzeichen einer leichten Erholung nach einer Phase der Stagnation. Im 4. Quartal des vergangenen Jahres, also Ende 2025, verzeichnete die Wirtschaftsleistung einen Anstieg von 0,2% im Vergleich zum Vorquartal. Dies folgt auf ein insgesamt schwaches Jahr 2025, in dem das Bruttoinlandsprodukt um 0,2% zulegte. Die Erholung wird vor allem durch steigende private und öffentliche Konsumausgaben angetrieben. Dennoch bleiben die Aussichten herausfordernd. Die Exportwirtschaft steht weiterhin unter Druck, unter anderem durch die US-Handelspolitik und die zunehmende Konkurrenz aus China. Prognosen für die kommenden Jahre deuten auf ein moderates Wachstum hin, wobei die Europäische Kommission für 2026 und 2027 ein BIP-Wachstum von etwa 1-1,2% erwartet. Auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband rechnet für 2026 mit einem Wachstum von rund 1%. Die Bundesregierung prognostiziert für 2026 ein Wachstum von 1,0%, was etwas unter früheren Erwartungen liegt. Die wirtschaftliche Entwicklung wird zunehmend von der Binnennachfrage und öffentlichen Investitionen getragen werden. Die Aktie von DroneShield steht nach der Ankündigung neuer Aktien zur Notierung unter Druck. Dies hat zu einem deutlichen Kursrückgang geführt, wobei die Aktie zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 3 australischen Dollar gefallen ist. Allein in den letzten 2 Wochen hat das Unternehmen fast 40% seines Wertes verloren. Dieser Rückgang folgt auf eine Phase starker Kursgewinne im vergangenen Jahr, in der die Aktie um über 300% gestiegen war. Die Ausgabe neuer Aktien durch DroneShield, ein Spezialist für Drohnenabwehrtechnologie, hat bei den Anlegern für Unmut gesorgt, obwohl das Unternehmen operativ ein starkes Jahr verzeichnete. Analysten sehen trotz des jüngsten Kursrückgangs weiterhin Potenzial, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5 australischen Dollar. Es gab auch Veränderungen im Aktionariat. Die US-Investmentbank JP Morgan Chase & Co. gehört seit Ende Januar nicht mehr zu den wesentlichen Anteilseignern des Unternehmens. Der renommierte Investor Ray Dalio warnt eindringlich vor einem möglichen Zusammenbruch des US-Dollars. Er begründet diese Einschätzung mit einer Kombination aus explodierenden Staatsschulden, geopolitischen Spannungen und einem Vertrauensverlust in das aktuelle Fiat-Geldsystem, das seit 1971 nicht mehr an Gold gebunden ist. Dalio sieht Parallelen zu historischen Zyklen, in denen Währungen nach übermäßiger Geldschöpfung und Vertrauensverlust an Wert verloren und Länder schließlich zu einem Goldstandard zurückkehrten, um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Diese Entwicklung könnte laut Dalio Anleger dazu veranlassen, verstärkt in Gold zu investieren, da das Edelmetall als sicherer Hafen und Schutz vor Inflation sowie einem fragmentierten globalen System gilt. Er empfiehlt, einen Teil des Portfolios in Gold anzulegen, um sich gegen Dollarrisiken und geopolitische Schocks abzusichern. Der Goldpreis hat in den letzten Jahren bereits eine deutliche Rallye erlebt, was diese Einschätzung zu stützen scheint. Dalio betont jedoch, dass Gold nicht als kurzfristiges Spekulationsobjekt betrachtet werden sollte, sondern als langfristige Absicherung. Die zunehmende Verschuldung der USA und die damit verbundenen Ungleichgewichte auf dem Weltmarkt für Staatsanleihen stellen laut Dalio eine ernsthafte Bedrohung für die Stärke und Vorherrschaft des Dollars dar. Die Unternehmensinvestitionen im Euroraum werden voraussichtlich weiter zunehmen. Nach einem Rückgang im Jahr 2024 wird für die kommenden Jahre eine schrittweise Erholung erwartet, insbesondere wenn aktuelle Unsicherheiten nachlassen und sich die Finanzierungsbedingungen verbessern. Die Auszahlung von Mitteln aus dem Aufbauinstrument Next Generation EU trägt ebenfalls zur Mobilisierung privater Investitionen bei. Die Europäische Kommission hat ihre Wachstumsprognose für den Euroraum für 2025 angehoben, was auf höhere als erwartete Investitionen in Ausrüstungsgüter und immaterielle Vermögenswerte zurückzuführen ist. Auch die Exporte zeigten im ersten Halbjahr einen deutlichen Anstieg, da Unternehmen versuchten, Strafzöllen zuvorzukommen. Die Europäische Zentralbank prognostiziert für den Euroraum ein durchschnittliches Wachstum von 1,2% im Jahr 2026. Die EU-Wirtschaft insgesamt wird voraussichtlich 2025 und 2026 um jeweils 1,4% wachsen. Trotz dieser positiven Aussichten warnt die Kommission vor neuen Handelskonflikten und anhaltenden geopolitischen Risiken. Der Leitzins bleibt ein zentrales Thema in der aktuellen Wirtschaftspolitik. Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer jüngsten Sitzung am 5. Februar beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Der Einlagensatz verharrt somit bei 2%, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,15% und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,40%. Dies entspricht der 5. Sitzung in Folge ohne eine Zinssenkung, nachdem die EZB die Zinsen seit Mitte 2024 schrittweise gesenkt hatte. Die EZB begründet diese Entscheidung damit, dass sich die Inflation mittelfristig stabilisieren und das Ziel von 2% erreichen dürfte. Die Wirtschaft der Eurozone zeige sich trotz eines schwierigen globalen Umfelds robust, gestützt durch niedrige Arbeitslosigkeit und solide Unternehmensbilanzen. Allerdings sind die Aussichten weiterhin von Unsicherheiten geprägt, insbesondere durch globale handelspolitische Spannungen und geopolitische Risiken. Ein weiterer Faktor, der von der EZB genau beobachtet wird, ist die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Ein stärkerer Euro kann Importe verbilligen und somit die Inflation dämpfen, was die EZB als positiv für die Erreichung ihres Inflationsziels bewertet. Die US-Notenbank Federal Reserve hat ebenfalls auf ihrer jüngsten Sitzung Ende Januar beschlossen, ihren Leitzins im Zielband von 3,50 bis 3,75% unverändert zu lassen. Dies war die erste Sitzung ohne Zinsänderung nach 3 aufeinanderfolgenden Senkungen. Die Fed begründet ihre Pause mit einer Stabilisierung des US-Arbeitsmarktes und der Notwendigkeit, die Auswirkungen vergangener Zollerhöhungen auf die Inflation abzuwarten. Die Geldpolitik beider Zentralbanken wird weiterhin eng von den Marktteilnehmern verfolgt, da sie maßgeblich die wirtschaftliche Entwicklung und die Finanzstrategien beeinflusst. Analysten bewerten die Aktie von Nordic Semiconductor nach einem Doppelupgrade und einem starken Ausblick positiv. Die Bank of America Research hat die Aktie von Underperform auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel auf 207 norwegische Kronen angehoben. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 30%. Die Analysten begründen ihre optimistische Einschätzung mit der soliden Leistung des Unternehmens im vergangenen Jahr und seiner guten Positionierung für das laufende Jahr. Nordic Semiconductor, ein Spezialist für drahtlose Kommunikationstechnologien für das Internet der Dinge, profitiert von innovativen Bluetooth-Chips und einer neuen Softwarelösung. Die nRF54-Serie und die Akquisition von Memfault werden als wichtige Wachstumstreiber genannt. Die Umsatzprognosen für 2026 wurden um 12-15% angehoben. Die Aktie hat nach den jüngsten Quartalszahlen bereits deutlich zugelegt. Die Zentralbibliothek in Göttingen muss ihre Öffnungszeiten vorübergehend einschränken. Grund dafür ist ein technischer Defekt an der Notbeleuchtung. Ab Samstag, dem 7. Februar 2026, schließt die Bibliothek bereits um 18 Uhr. Da die Fluchtwege nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr ausreichend beleuchtet sind, kann die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr gewährleistet werden. Die Betriebstechnik arbeitet mit Hochdruck an der Reparatur der Anlage. Es wird erwartet, dass die Arbeiten voraussichtlich am Freitag, den 20. Februar 2026, abgeschlossen sein werden, sodass die regulären Öffnungszeiten dann wieder gelten können. Die Feldjäger der Bundeswehr setzen verstärkt auf unbemannte Systeme, um ihre Einsatzfähigkeiten zu erweitern. Diese Technologie ermöglicht eine dislozierte und ressourcenschonende Erkundung und Aufklärung in einem bisher nicht gekannten Umfang. Durch den Einsatz unbemannter Systeme können Informationen gewonnen werden, ohne eigenes Personal unmittelbaren Risiken auszusetzen. Diese Systeme werden zunehmend für die Erstellung von Echtzeitlagebildern genutzt, was eine effizientere Unterstützung der Truppen ermöglicht. Das Einsatzspektrum unbemannter Systeme bei den Feldjägern umfasst unter anderem die Erkundung von Marschstraßen, den Aufbau von Verkehrsleitnetzen und die Kontaktaufnahme mit zivilen Behörden. Die Bundeswehr setzt bereits seit über einem Jahrzehnt Drohnen für Aufklärungszwecke ein, von kleinen Systemen wie der Black Hornet bis hin zu größeren Aufklärungsdrohnen wie der Heron 1. Die Integration unbemannter Systeme in die Aufgabenbereiche der Feldjäger ist Teil einer strategischen Weiterentwicklung, die auch neue Aufgaben im Bereich der Landes- und Bündnisverteidigung einschließt. Die Bundeswehr arbeitet zudem an der Abwehr von Drohnen, was durch die Einführung neuer Drohnenabwehrsysteme und die Ausbildung im Umgang mit und der Abwehr von Klein- und Kleinstdrohnen unterstrichen wird. Der Generalinspekteur der Bundeswehr hat die Notwendigkeit betont, Drohnen gegen Drohnen einzusetzen und die Entwicklung entsprechender Waffensysteme voranzutreiben. Die Bundeswehr hat 76 Spitzensportler für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo nominiert. Diese Athleten stellen rund 40% des gesamten deutschen Aufgebots dar, das insgesamt 188 Sportlerinnen und Sportler umfasst. Die Bundeswehr unterstützt diese Athleten durch 14 spezialisierte Sportfördergruppen, die optimale Bedingungen für ihre sportliche und berufliche Laufbahn schaffen. In 15 verschiedenen Sportarten werden die Bundeswehrathleten an den Wettkämpfen teilnehmen. Die Olympischen Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar 2026 statt und umfassen 16 Sportarten mit 245 Medaillenentscheidungen. Deutschland hat traditionell eine starke Position bei den Winterspielen, insbesondere in Sportarten wie Rennrodeln, Biathlon und im Eiskanal. Das BEAST-Projektkonsortium unter der Leitung von Diehl Defence hat offiziell seine Arbeit aufgenommen. Dieses Konsortium widmet sich der Gestaltung der Zukunft europäischer Luftkampffähigkeiten durch die Entwicklung eines modularen Kurzstreckenflugkörpers. Das Projekt, das durch den Europäischen Verteidigungsfonds gefördert wird, zielt darauf ab, eine neue Generation von Kurzstreckenraketen zu entwickeln, die ab den 2030er Jahren einsatzbereit sein sollen. BEAST steht für Boosting European Advanced Missile System Technology und ist eine Konzeptstudie, die die Grundlage für die gemeinsame europäische Entwicklung und Beschaffung eines solchen Flugkörpers legen soll. Das Vorhaben umfasst die Erarbeitung von Anforderungen, Technologien und Konzepten für vielseitig einsetzbare Raketen, die sowohl in Luft-Luft-Einsätzen als auch in Luft-Boden-Missionen und für die bodengebundene Luftverteidigung genutzt werden können. Modularität wird dabei als zentrale Anforderung betrachtet, um zukünftige Konfigurationen flexibel an Bedrohungslagen anpassen und kosteneffizient Varianten entwickeln zu können. Das Projekt bringt eine breite Palette europäischer Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, um die technologische Souveränität Europas in diesem strategisch wichtigen Bereich zu stärken. Eine Analyse des deutschen Bundesnachrichtendienstes BND kommt zu dem Schluss, dass Russlands tatsächliche Militärausgaben die offiziellen Budgetangaben erheblich übersteigen. Die tatsächlichen Ausgaben liegen demnach um bis zu 66% höher als im offiziellen Verteidigungshaushalt ausgewiesen. Diese Diskrepanz erklärt sich unter anderem dadurch, dass Posten wie Bauvorhaben des Verteidigungsministeriums, IT-Projekte oder Sozialleistungen für Militärangehörige nicht im Verteidigungshaushalt, sondern in anderen Fachbereichen verbucht werden. Der BND schätzt, dass die militärischen Ausgaben Russlands im Jahr 2025 rund 250 Milliarden Euro betragen werden, was etwa der Hälfte des gesamten russischen Staatshaushalts und ca. 10% des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen die strategische Priorität Moskaus auf militärische Kapazitäten und stellen eine wachsende Bedrohung für Europa dar. Die russische Definition von Verteidigungsausgaben weicht zudem stark von der NATO ab, was internationale Vergleiche erschwert. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 sind die Budgets für Militär und Rüstung in Russland jährlich gestiegen. Israel stattet seine neu beschafften CH-53K-Hubschrauber mit eigener Technologie aus. Das israelische Verteidigungsministerium hat einen Vertrag über rund 130 Millionen US-Dollar mit Elbit Systems unterzeichnet, um die neuen Schwerlasthubschrauber CH-53K, die den Spitznamen Peri tragen, mit israelischen Systemen auszustatten. Diese Maßnahme soll die Hubschrauber optimal auf die spezifischen Einsatzanforderungen der israelischen Luftwaffe zuschneiden. Der Vertrag umfasst die Integration von Führungs- und Kontrollsystemen, Avionik sowie elektronischer Kampfführung. Zusätzlich wird ein System zum Schutz vor lenkflugkörpergestützten Bedrohungen, das sogenannte Dirken-System, integriert. Insgesamt 12 CH-53K-Hubschrauber werden auf diese Weise angepasst. Diese neuen Maschinen sollen die alternden CH-53 Yasur der israelischen Luftwaffe ersetzen. Die CH-53K werden derzeit bei Sikorsky in den USA montiert und befinden sich in der Endmontage. Nach Abschluss der Fertigung werden die Hubschrauber auf einer speziellen Linie mit den israelischen Systemen ausgestattet. Diese Anpassungen sollen unter anderem das Arbeiten im Cockpit erleichtern, Einsätze unter schwierigen Bedingungen ermöglichen und die Identifikation sicherer Landezonen verbessern. Verteidigungsminister Israel Katz betonte, dass die Einbindung heimischer Industrie technologische Unabhängigkeit und einen operativen Vorsprung sichere. Israel ist der einzige internationale Kunde für dieses Hubschraubermodell außerhalb der USA. Die Beschaffung der CH-53K ist Teil eines umfassenderen Abkommens zwischen Israel und den USA. Die Auslieferung der ersten Maschinen wird für 2028 erwartet. Ein chinesisches Forschungsschiff wurde im Arabischen Meer in der Nähe der Flugzeugträgerkampfgruppe der USS Abraham Lincoln gesichtet. Die USS Abraham Lincoln und ihre Kampfgruppe operieren im Einsatzgebiet der 5. Flotte der US-Streitkräfte und befinden sich südlich des Iran. Die US-Marine bestätigte, dass das Flaggschiff der Kampfgruppe 3, der nuklearbetriebene Superträger USS Abraham Lincoln, routinemäßige Flugoperationen durchführt. Berichten zufolge wurde die Lincoln-Kampfgruppe aus dem Indopazifik in die Nähe des Arabischen Meeres umgeleitet, als die Spannungen mit dem Iran zunahmen. Ein chinesisches Schiff wurde dabei beobachtet, wie es die USS Abraham Lincoln eng verfolgte, während die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zunehmen. Es gibt Berichte, dass das chinesische Schiff den Iran bei Raketenoperationen unterstützen könnte, was ernsthafte Sicherheitsbedenken aufwirft. TKMS und SPIE-UAV haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um die Fähigkeiten von Subterranean Loitering-Drohnensystemen für Unterwasserplattformen zu verbessern. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, eine neue operative Dimension für U-Boote und unbemannte Unterwasserfahrzeuge zu schaffen, indem sie die langjährige Erfahrung von TKMS im Marinebereich mit der modernen Drohnentechnologie von SPIOAV kombiniert. Konkret wollen die Unternehmen eine Grundlage für die Zusammenarbeit in technologischen, kommerziellen und operativen Bereichen legen, um die Unterwasserverteidigungsprodukte zu erweitern. SPIOAV bringt sein Vipor 750-System ein gekapseltes Multimission-Loitering-Wise, das speziell für Unterwassereinsätze entwickelt wurde. Dieses System kann aus Standard-Startvorrichtungen von TKMS-U-Booten gestartet werden. Nach dem Auftauchen der Kapsel startet die Drohne autonom und sammelt Aufklärungsdaten in Echtzeit, ohne die Position des U-Boots preiszugeben. Ido Ofir, Geschäftsführer von TKMS Israel, bezeichnete die Kooperation als einen bedeutenden Meilenstein zur Erweiterung des Einsatzspektrums zukünftiger U-Boot- und UV-Plattformen. Er fügte hinzu, dass die Integration der Innovationen von SPIOAV dazu beitragen wird, den technologischen Vorsprung der TKMS-Plattformen zu erhalten. Itamar Bentovim, Chief Business Development Officer bei SPIOAV, betonte, dass die Unterwasserkriegsführung vor einem grundlegenden Wandel stehe und die Fähigkeit, ein KI-gesteuertes, gekapseltes Flugsystem von verdeckten Unterwasserplattformen aus einzusetzen, die zukünftige Unterwasserkriegsführung tiefgreifend beeinflussen werde. Diese Initiative ist Teil der breiteren Technologiestrategie von TKMS, die vorsieht, jede Plattform als potenziellen Träger für unbemannte Systeme zu betrachten. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind heute offiziell eröffnet worden. Die Eröffnungsfeier fand im legendären San Siro Stadion in Mailand statt und wurde unter dem Motto Armonia inszeniert. Es war eine Show, die die italienische Kultur, Kunst und Geschichte zelebrierte und gleichzeitig den dezentralen Charakter der Spiele widerspiegelte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Winterspiele fanden Teile der Eröffnungsfeier an mehreren Orten gleichzeitig statt. Neben Mailand waren auch Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno Austragungsorte von parallelen Veranstaltungen. Diese Aufteilung spiegelt das Modell der geografisch am weitesten verteilten Winterspiele wider, bei denen die Wettbewerbe auf 7 verschiedene Orte in Norditalien verteilt sind. Die Feierlichkeiten umfassten Auftritte internationaler Stars wie Mariah Carey und Andrea Bocelli, die italienische Klassiker wie Volare und Nessun Dorma darboten. Auch Motorsportlegende Valentino Rossi war Teil der Zeremonie. Ein besonderer Höhepunkt war das Entzünden der Olympischen Flamme. In Mailand übernahmen diese Aufgabe die italienischen Skilegenden Alberto Tomba und Deborah Compagnoni, während in Cortina Sofia Goggia die Ehre hatte. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella erklärte die Spiele um 22.51 Uhr feierlich für eröffnet. Die 25. Olympischen Winterspiele bringen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Ländern zusammen, die bis zum 22. Februar um Medaillen kämpfen werden. Ein Dokumentarfilm, der die 125-jährige Geschichte des Vereins Alemannia Aachen beleuchtet, hat seine Premiere gefeiert. Der Film mit dem Titel Das, was du bist, ist für immer, wurde im Apollo-Kino in Aachen uraufgeführt. Die Produktion zeichnet die prägendsten Kapitel der Vereinsgeschichte nach. Die Premiere fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen statt, das im Jahr 2025 begangen wurde. Neben dem Film wurde auch eine zweiteilige Chronik zum Jubiläum vorgestellt, die die Geschichte von 1900 bis heute umfasst. Die Chronik wurde über 4 Jahre vorbereitet und 2,5 Jahre redaktionell bearbeitet. Bei der Vorstellung der Chronik waren unter anderem ehemalige Spieler wie Jupp Martinelli, Günter Delzepich und Nils Winter anwesend, die persönliche Erinnerungen und Anekdoten teilten. Auch Alemannias Präsident Björn Jansen war vor Ort und sprach über zukünftige Pläne für den Gesamtverein, der neben Fußball auch andere Sportarten wie Basketball, Volleyball und Leichtathletik umfasst. Der Film und die Chronik sind als Hommage an die reiche und bewegte Historie von Alemannia Aachen gedacht. Borussia Dortmund muss vorerst auf einen wichtigen Spieler verzichten. Karim Adeyemi hat sich im Abschlusstraining eine Verletzung zugezogen und wird daher im heutigen Spiel gegen den VfL Wolfsburg nicht auflaufen können. Über die genaue Art der Verletzung gibt es noch keine Details, jedoch verließ der 24-jährige Angreifer das Trainingsgelände vorzeitig. Diese Nachricht stellt eine weitere Hiobsbotschaft für den BVB dar, der bereits auf mehrere Stammkräfte verzichten muss. So fehlen Emre Can aufgrund von Adduktorenproblemen, Marcel Sabitzer wegen einer Wadenverletzung und auch Filippo Mané ist angeschlagen. Die Ausfälle in der Defensive, insbesondere der Verlust von Filippo Mané, der sich am Oberschenkel verletzte, haben den Verein bereits dazu veranlasst, über mögliche Nottransfers nachzudenken. Trainer Niko Kovac muss somit seine Aufstellung weiter umbauen und auf die verbleibenden Spieler setzen, um die Punkte aus Wolfsburg zu entführen. Tamara Kopacz steht im Finale des WTA-Turniers in Ostrava. Dort trifft sie auf die Britin Katie Bolter. Kopacz erreichte das Endspiel mit einem Sieg über Diane Perry. Sie hat bereits einen WTA-Titel gewonnen, nämlich die Transylvania Open im Jahr 2023. Ihr aktuelles Ranking liegt bei 124. Kopacz ist 30 Jahre alt und spielt Rechtshänderin. Sie begann ihre Profikarriere im Jahr 2011. Manchester City hat den Titelverteidiger Newcastle United aus dem englischen Ligapokal geworfen. Die Citizens setzten sich im Rückspiel mit 3:1 durch und zogen damit ins Finale des Wettbewerbs ein. Bereits im Hinspiel hatte Manchester City einen Sieg errungen, was den Gesamterfolg im Halbfinale sicherte. Im Finale trifft Manchester City nun auf den FC Arsenal. Das Endspiel findet im Wembley-Stadion statt. Der Vorverkauf für das Landespokalspiel zwischen der TSG Neustrelitz und dem Greifswalder FC beginnt am morgigen Sonnabend, dem 7. Februar. Die Partie findet am 29. März statt. Die Preise für die Tickets sind wie folgt gestaffelt: Tribünentickets kosten 30 Euro. Sitzplatzkarten sind im Vorverkauf für 15 Euro erhältlich, an der Tageskasse kosten sie 17 Euro. Stehplatzkarten kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Tageskasse 12 Euro. Tickets für den Gästeblock werden ausschließlich über den Greifswalder FC verkauft. Die internationale Presse kritisiert zunehmend den politischen Missbrauch des Sports. Sportveranstaltungen und Athleten werden immer häufiger als Instrumente für politische Zwecke eingesetzt, was zu kontroversen Diskussionen führt. Diese Entwicklung ist nicht neu, denn Sport und Politik gingen schon immer Hand in Hand. Aktuelle Beispiele zeigen, wie die Ausrichtung von Großereignissen in Ländern mit fragwürdigen Menschenrechtsstandards zu Debatten über Boykotte und die politische Instrumentalisierung des Sports führt. Kritiker bemängeln, dass solche Boykotte oft auf dem Rücken der Athleten ausgetragen werden, ohne politische Systeme nachhaltig zu schwächen. Es gibt die Forderung, dass Politik Politik machen und Sport Sport sein sollte, um die Integrität des Sports zu wahren. Gleichzeitig wird aber auch die Rolle des Sports als politisches Spielfeld und gesellschaftliches Kulturgut anerkannt, wobei das Vertrauen in politische Einflussnahme im Sport sinkt. Die Bundeszentrale für politische Bildung weist darauf hin, dass selbst die Kernmerkmale des Sports wie körperliche Betätigung und Fairplay politisch überlagert werden können. Der junge Torhüter Silas Huber vom FC Zürich steht derzeit im Fokus der Aufmerksamkeit. Nach zuletzt schwachen Leistungen von Stammtorhüter Yannick Brecher hat Trainer Dennis Hediger entschieden, dem 20-jährigen Huber die Chance zu geben und ihn ins Tor zu stellen. Dies gab Hediger auf einer Pressekonferenz bekannt und betonte, dass die Leistungen nüchtern analysiert wurden und Brecher aktuell nicht in bester Form sei. Huber, der erst seit 2024 beim FC Zürich ist und zuvor beim FC Aarau ausgebildet wurde, feiert damit sein Debüt als Nummer 1 in der Super League. Er gilt als eines der vielversprechendsten jungen Torhütertalente der Schweiz und spielt auch für die U21-Nationalmannschaft. Die Entscheidung für Huber wird als eine für diese Woche betrachtet, und es bleibt abzuwarten, ob er sich dauerhaft im Tor etablieren kann. In seinem ersten Spiel als Starter musste Huber unter anderem einen Abschluss von Chris Bedia parieren, der von Torhüter Silas Huber, der bei den Zürchern Yannick Brecher ersetzt, gerade noch um den Pfosten gelenkt wurde. Der ägyptische Stürmer Omar Mamouche hat eine beeindruckende Leistung gegen Newcastle gezeigt. In einem Spiel des League Cups erzielte Marmoush 2 Tore und trug maßgeblich zum 3:1-Sieg von Manchester City bei, wodurch sich sein Team für das Finale qualifizierte. Bereits im Hinspiel hatte Manchester City mit 2:0 gegen Newcastle gewonnen. Marmoush, der für Manchester City spielt, war in der Startelf anstelle des verletzten Erling Haaland aufgelaufen. Sein Trainer Pep Guardiola lobte nach dem Spiel Marmouchs besondere Qualität, seine Schnelligkeit und seine Laufwege. Marmoush kam im Januar 2025 von Eintracht Frankfurt zu Manchester City. Zuvor hatte er bereits in der Bundesliga für Frankfurt eine starke Saison gespielt und war dort als Stürmer aktiv. In der Premier League hat Marmoush insgesamt 3 Tore in 2 Spielen gegen Newcastle erzielt. Nach 3 Jahren der Stagnation und rückläufigen Produktion erwartet die deutsche Elektroindustrie für das kommende Jahr 2026 erstmals wieder ein Produktionsplus. Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie, kurz ZVII, rechnet mit einem realen Zuwachs von 2%. Diese positive Prognose deutet auf eine Stabilisierung der Branche hin. Im vergangenen Jahr 2025 blieben die nominalen Umsätze der Elektroindustrie mit Gütern und Dienstleistungen voraussichtlich stabil und stiegen um etwa 2,7% auf rund 226 Milliarden Euro. Die Beschäftigung in der Branche zeigte sich ebenfalls relativ konstant, mit einem leichten Rückgang von 1,7% Ende November, was auf eine stabile Arbeitsmarktsituation hindeutet. Die Auftragseingänge im vergangenen Jahr verzeichneten einen Zuwachs von insgesamt 5%, was die positive Entwicklung weiter untermauert. Die deutschen Exporte im Bereich Elektro- und Digitaltechnik entwickelten sich ebenfalls erfreulich, mit einem Plus von 4,6% auf 236,2 Milliarden Euro von Januar bis November. Insbesondere die Lieferungen in die EU-Mitgliedstaaten und nach Großbritannien trugen zu diesem Wachstum bei und kompensierten Rückgänge in wichtigen Exportmärkten wie den USA und China. Der ZVII betont die Bedeutung des europäischen Binnenmarktes und fordert gezielte politische Maßnahmen zur Stärkung der industriellen Basis angesichts der aktuellen geopolitischen Lage. Der KI-Entwickler Anthropic hat ein neues Zusatzmodul für seinen Chatbot Claude vorgestellt. Dieses Modul erweitert die Fähigkeiten von Claude, sodass es nun auch juristische Aufgaben übernehmen kann. Dazu gehören die Erstellung von Vertragsentwürfen, die Prüfung von Verträgen auf Risiken und Compliance-Verstöße sowie die Erstellung von juristischen Kurzgutachten. Diese neuen Funktionen sind Teil der sogenannten Cowork-Plugins, die Claude mit spezifischem Fachwissen für verschiedene Berufsrollen ausstatten. Das Legal-Plugin ermöglicht es Claude, Dokumente auf Basis der individuellen Richtlinien einer Kanzlei zu analysieren, problematische Passagen zu markieren und konkrete Änderungsvorschläge zu unterbreiten. Anthropic betont, dass diese KI-Unterstützung den Arbeitsalltag von Anwälten und Rechtsabteilungen erleichtern soll, indem Routineaufgaben automatisiert werden. Die neuen juristischen Funktionen stehen zunächst als Research Preview für Nutzer von Claude Pro und Enterprise zur Verfügung. Die Einführung dieses Moduls hat bereits zu erheblichen Kursverlusten bei etablierten Anbietern von juristischer Software und Daten geführt, da die Leistungsfähigkeit von Claude nun mit spezialisierten Diensten konkurrieren kann. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung den Wettbewerb im Legaltech-Sektor verschärfen wird. Die Aktien von großen Technologieunternehmen haben an der Börse erhebliche Kursverluste erlitten, was bei Investoren für Nervosität sorgt. Allein in der vergangenen Woche verloren Softwareaktien einen Marktwert von fast 1 Billion US-Dollar. Dieser Ausverkauf betrifft nicht nur US-Tech-Konzerne wie Alphabet und Microsoft, sondern auch Unternehmen wie Arm Holdings und Infosys, die enttäuschende Prognosen veröffentlichten. Die Unsicherheit wird durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz verstärkt, die Branchen verändern und bestehende Software-Stacks überflüssig machen könnten. Insbesondere die massiven Investitionspläne von Unternehmen wie Amazon, Google, Microsoft und Meta in Höhe von insgesamt 660 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr, ein Anstieg von 60% gegenüber dem Vorjahr, werden von Marktteilnehmern kritisch gesehen. Amazon kündigte Investitionen von 200 Milliarden US-Dollar an, was die Analystenschätzungen um 55 Milliarden US-Dollar übertraf und die Aktie im nachbörslichen Handel um 11% fallen ließ. Microsoft verlor seit der Veröffentlichung seiner Zahlen 18%, da Investoren auf den Anstieg der Rechenzentrumsausgaben um 66% allergisch reagierten und das hohe Engagement des Unternehmens bei OpenAI offenbart wurde. Analysten sehen die hohe Konzentration auf OpenAI als signifikantes Risiko, zumal Zweifel an dessen Finanzierungskraft bestehen. Die Beweislast liege nun bei den Unternehmen, attraktive Renditen für diese massiven Ausgaben nachzuweisen. Geopolitische Risiken und steigende Ölpreise verstärken den Abwärtsdruck und dämpfen die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Zum Safer Internet Day wird in diesem Jahr verstärkt darüber diskutiert, warum Jugendliche künstlicher Intelligenz teilweise mehr vertrauen als Menschen. Der Aktionstag, der jedes Jahr am zweiten Dienstag im Februar stattfindet, rückt den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien in den Fokus. In Deutschland wird der Safer Internet Day von ClickSafe koordiniert und widmet sich in diesem Jahr unter dem Motto KI and Me, der Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Studien zeigen, dass ein signifikanter Anteil junger Menschen KI-Tools wie ChatGPT nutzt, teilweise sogar, um Ratschläge zu erhalten oder sich in schwierigen Situationen beraten zu lassen. Ein Grund für dieses Vertrauen könnte die wahrgenommene Neutralität und Verfügbarkeit von KI sein. KI-Systeme können anonym, individuell und vielfältig beraten, was für Jugendliche, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, soziale Kontakte zu knüpfen, attraktiv sein kann. Zudem empfinden manche Jugendliche die Interaktionen mit KI als genauso befriedigend, wenn nicht sogar befriedigender, als Gespräche mit menschlichen Freunden. Allerdings birgt diese Entwicklung auch Risiken. Experten warnen vor der Gefahr parasozialer Beziehungen, bei denen Jugendliche eine einseitige Bindung zu digitalen Systemen aufbauen, die Nähe und Vertrautheit simuliert. Es wird betont, dass KI zwar Hausaufgaben lösen kann, aber weder Trösten noch Widerspruch leisten kann, echte Beziehungen entstehen im Offline-Leben. Der Safer Internet Day 2026 zielt darauf ab, die Medienkompetenz junger Menschen zu fördern und sie dafür zu sensibilisieren, wann KI hilfreich ist und wann sie problematisch sein kann, um so eine gesunde Balance zwischen digitaler Unterstützung und menschlicher Nähe zu finden. Angriffe auf die digitale Lieferkette und kompromittierte Softwarepakete stellen eine wachsende Bedrohung für die Cybersicherheit dar. Diese Angriffe zielen nicht direkt auf Endnutzer oder große Unternehmen ab, sondern auf Schwachstellen in der Lieferkette von Software und Dienstleistungen. Ein einzelnes kompromittiertes Softwarepaket oder ein manipulierter Zulieferer kann eine Kettenreaktion auslösen und eine große Anzahl von Systemen infizieren. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der SolarWinds-Angriff im Jahr 2020, bei dem Tausende von Organisationen, darunter auch Regierungsbehörden, betroffen waren. Auch Angriffe auf Paketmanager wie NPM, bei denen bösartiger Code in weit verbreitete Open-Source-Komponenten eingeschleust wird, nehmen zu. Diese Angriffe sind besonders heimtückisch, da sie oft über scheinbar legitime Software-Updates verbreitet werden und schwer zu entdecken sind. Die Folgen können verheerend sein und reichen von Datendiebstahl und Spionage bis hin zur Lahmlegung ganzer Systeme und Branchen. Unternehmen müssen daher proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre digitale Lieferkette zu sichern. Dazu gehören die Überprüfung von Softwarekomponenten, die Implementierung strenger Sicherheitsprotokolle und die Sensibilisierung der Mitarbeiter für potenzielle Risiken. Die Absicherung der Softwarelieferkette ist entscheidend, um die Integrität von Anwendungen zu gewährleisten und sich vor weitreichenden Folgen zu schützen. Der Trend zur künstlichen Intelligenz auf Endgeräten wie Smartphones und Computern gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dies geschieht parallel zur Entwicklung großer cloud-basierter KI-Modelle und zielt darauf ab, sowohl die Privatsphäre der Nutzer als auch die Reaktionszeiten von KI-Anwendungen zu verbessern. Die Verlagerung von KI-Verarbeitungsprozessen direkt auf das Gerät, auch bekannt als Edge KI, ermöglicht es, sensible Daten lokal zu verarbeiten, anstatt sie an externe Server zu senden. Dies reduziert das Risiko von Datenlecks und stärkt den Schutz der persönlichen Privatsphäre. Darüber hinaus führt die Verarbeitung auf dem Gerät zu einer geringeren Latenz, da die Daten nicht erst über Netzwerke übertragen werden müssen. Dies ist besonders wichtig für latenzempfindliche Anwendungen, bei denen schnelle Reaktionen entscheidend sind, wie beispielsweise bei autonomen Fahrzeugen oder Echtzeitübersetzungen. Moderne Smartphones und Computer sind bereits mit spezialisierten Prozessoren und Chips ausgestattet, die KI-Aufgaben direkt auf dem Gerät ausführen können. Dies ermöglicht eine Leistungssteigerung und Effizienz, ohne auf externe Server angewiesen zu sein. Hersteller wie Apple mit Apple Intelligence integrieren zunehmend KI-Funktionen in ihre Betriebssysteme, um beispielsweise die Sprachassistentin Siri zu verbessern oder Textbearbeitungstools anzubieten. Auch auf PCs werden KI-gestützte Schreibassistenten und kreative Anwendungen immer beliebter. Die Entwicklung von KI auf Endgeräten verspricht somit nicht nur eine verbesserte Nutzererfahrung durch schnellere und privatere Interaktionen, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für innovative Anwendungen. Die Softwarefirma AppFolio hat trotz starker Geschäftszahlen einen deutlichen Kursrückgang an der Börse erlebt. Grund dafür sind Sorgen der Anleger über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf das Unternehmen. AppFolio meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz von 248 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 22% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Insgesamt stieg der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 auf 951 Millionen US-Dollar, ein Zuwachs von 20% im Vergleich zu 2024. Das Unternehmen verwaltete Ende 2025 rund 9,4 Millionen Einheiten, was einem Wachstum von 8% entspricht. Trotz dieser positiven Kennzahlen reagierte der Markt verhalten. Analysten senkten daraufhin ihre Kursziele für die Aktie. Im Fokus stehen nun verstärkt KI-Initiativen und Automatisierungslösungen, die AppFolio zur weiteren Optimierung seines Geschäftsmodells einsetzt. Das Unternehmen hat bereits KI-Assistenten für das Leasing-Management vorgestellt, die Routineaufgaben automatisieren und die Effizienz steigern sollen. Die Sorge der Anleger rührt daher, dass die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz bestehende Geschäftsmodelle verändern und möglicherweise disruptieren könnte. AppFolio selbst betont jedoch seine Investitionen in KI und die Weiterentwicklung seiner Plattform, um diesen Herausforderungen proaktiv zu begegnen und die Chancen der Technologie zu nutzen. Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Volatilität gezeigt. Trotz erheblicher Zuflüsse in amerikanische Spotnets, die auf ein gestiegenes Interesse institutioneller Anleger hindeuten, verzeichnete die Kryptowährung deutliche Kursverluste. Allein am 5. Februar 2026 beliefen sich die Nettoabflüsse aus den Bitcoin-Netz auf über 800 Millionen US-Dollar, was den negativen Trend verstärkte. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den Zuflüssen, die teilweise über 562 Millionen US-Dollar erreichten und eine Unterbrechung einer mehrtägigen Abflussphase signalisierten. Analysten sehen in der aktuellen Situation eine Korrekturphase, wobei einige ein mögliches Tief um 60.000 US-Dollar im ersten Halbjahr 2026 nicht ausschließen. Es wird diskutiert, ob diese Schwächephase als vorübergehende Korrektur oder als Beginn eines längeren Bärenmarktes zu werten ist. Einige Marktteilnehmer nutzen die niedrigeren Kurse für strategische Einstiege, während andere weiterhin Risiko abbauen. Die Entwicklung der Spot-Bitcoin-Netz wird als zentraler Belastungsfaktor angesehen, da seit mehreren Tagen Nettoabflüsse dominieren.